Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und hallo zur Laureus Berichterstattung auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und die Laureus World Sports Awards 2018 sind ja schon seit circa einer Woche Geschichte. Trotzdem gibt es jede Menge Geschichten, die wir noch erzählen können und müssen. Und eine der größeren Medienrunden, die dort stattfanden, mit einem deutschen Laureus-Botschafter, waren die mit Boris Becker. Mercedes hat die Pressevertreter dort eingeladen, dabei zu sein, und wir durften Mäuschen spielen. Ich durfte auch eine Frage stellen, tatsächlich, bei der ganz großen Medienrunde, und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Boris Becker, sehr, sehr sympathischer Typ. Also hatte wahrscheinlich immer ein ganz falsches Bild von ihm auch, und er vielleicht sich auch falsch porträtiert, wenn man so will, in der Vergangenheit, aber hier wirkte er sehr professionell und in seiner neuen Rolle als Chef des Deutschen Tennisbundes, wenn man so will, ist er natürlich in tragender Rolle da gewesen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören, ihn über die Zverev-Brüder sprechen zu hören, über Dominic Thiem, über das deutsche Tennis generell, Roger Federer, viele, viele Themen. Knapp eine halbe Stunde hat das Ganze gedauert. Bitte beachtet, dass ich das aus dem Raum heraus aufgenommen habe. Ich habe mich so nah wie möglich an die Bühne gestellt, aber es wurde kein Mikrofon benutzt, deswegen ist es an manchen Stellen vielleicht nicht so klar, aber trotzdem muss man sagen, Boris Becker hat eine kraftvolle Stimme, und ich glaube, das kann man trotzdem gut hören, kann man sich gut geben, ist sehr interessant, und deswegen präsentieren wir euch nach einer kurzen Pause hier auf meinsportradio.de eine Presserunde mit Boris Becker, und es wird alles besprochen rund ums deutsche Tennis, rund um seine Person. Wen wird er vielleicht trainieren? Hat er überhaupt noch Interesse, Trainer zu sein, nachdem er mit Novak Djokovic ja seinen letzten Schützling abgegeben hat? Also freut euch drauf, kurze Pause, dann geht's weiter mit der Laureus-Berichterstattung hier auf meinsportradio.de und der Medienrunde mit Boris Becker. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Vielleicht fangen wir gleich damit an, die sportliche Frage, was dich gerade so rumtreibt, wenn du jetzt nicht wie gestern angekommen bist, in puncto auf Training oder was du jetzt gerade machst?
Ich habe ja seit September eine neue Rolle. Ich bin Chef des deutschen Herrentennis. Die ist mit sehr viel Verantwortung und Arbeit verbunden. Ich bin froh, dass die deutschen Spieler das so positiv aufgenommen haben. Also keiner hat gesagt, oh Gott, was will der denn? Sondern im Gegenteil, also die haben sich gefreut und in vielen Gesprächen und Trainingsstunden mit den Spielern und den Trainern habe ich meine Sicht der Dinge über ihren Sport, ihre Form uns ausgetauscht. Und ich bin froh, dass wir im Davis Cup, sage ich mal, jetzt erfolgreich gespielt haben, zweimal gewonnen. In schwierigen Bedingungen war in Portugal beim Relegationsspiel, also da haben wir ohne 3 gespielt. Aber die Mannschaft war stark und auch mal den Kapitän Michael Kohlmann loben, der also wirklich einen sehr guten Job macht und auch also mir vertraut, wenn ich ihm was zu sagen habe. Und dann entwickeln natürlich für unseren besten Sascha Zverev, der beste 20-jährige Spieler der Welt, mittlerweile auf der 5 der Weltrangliste, und ja, Frage der Zeit, bis er einfach weiter nach oben steigt. Aber auch da bin ich in engen Gesprächen mit ihm, mit seiner Familie, mit seinem Bruder. Ich kenne Zverevs Familie schon seit über 10 Jahren. Ich bin froh sein, dass wir so einen haben. Aber auch die Entwicklung von den anderen, von einem Struff. Von vielen Spielern, die einfach wirklich gutes Tennis spielen, und würde mir wünschen, dass wir öfters über eben die deutschen Tennisspieler berichten, so gerne ich Fußball mag und so großer Fan ich bin. Also die Tennisspieler haben auch ihre Seite für uns.
Jetzt vielleicht noch mal zu Loreus auch. Wir haben heute Abend die neue Nummer 1, Roger Federer, der nominiert ist für 2 Preise. Vielleicht, wenn du noch mal seine Entwicklung kurz zusammenfasst und ob du dir das bereits hast denken können oder ob du sagst, oh, das war jetzt schon...
Also gerne. Nein, Roger ist ein Phänomen. Also die Leistungen, die er seit 15 Jahren abruft, das ist nicht normal. Also das muss man mal ganz klar sagen, bei jedem Preis, den er verdient, können wir froh sein, dass wir ihm geben können, weil es wird nie wieder einen Roger Federer geben. Es gibt keinen Spieler, der 20 Grand Slams gewinnen wird. Es gibt keinen Spieler, der über 15 Jahre in einer unglaublich sportlichen, fairen Art und Weise. Ich wüsste auch keinen Sportler, der populärer momentan auf der Welt ist. Also da kann man die Messis und die Ronaldos und wie sie alle heißen, alle in den Topf werfen. Roger ist der populärste Sportler der Welt. Und der macht das alles in 5 Sprachen. Ne? Muss man dazu nochmal sagen. Also das alles in 5 Sprachen. Wir in der Tenniswelt können wir froh sein, dass wir ihn haben. Die Schlachten mit Nadal und mit Djokovic und mit Murray, da werden auch Nicht-Tennis-Fans zu Tennis-Fans. Deswegen sind wir von Loreus stolz, dass er heute da ist und dass er nominiert ist. Und ich hoffe auch, den einen oder anderen Preis gewinnen wird, weil ewig wird das nicht der Fall sein.
Gut, ich wollte, wir hatten eben ein Interview mit Michael Jordan, der hat gesagt, die Sportler machen sich sehr viel Gedanken darum, wen sie für die Preise nominieren. Dich frage ich jetzt nicht, wen du nominiert hast. Ich glaube, das haben wir dann auch.
Ja. Haben wir geklärt.
Haben wir geklärt. Haben wir geklärt. Gut. Fragen aus der Runde.
Was muss im deutschen Nachwuchstennis vielleicht noch geschehen? Also ich sehe das bei mir zum Beispiel auf dem Land, da gibt es viele, ja tatsächlich, da gibt es viele kleinere Tennisvereine, aber für die Jungs, die wirklich talentiert sind, ist es super schwer, das Next Level zu erreichen. Und Sie sind ja jemand, der für das Next Level arbeitet. Was muss da vielleicht noch passieren im deutschen Nachwuchstennis?
Also wir haben 4 nationale Stützpunkte. In Deutschland, eine kam, da war ich am Samstag, eine in Hannover, eine in Stuttgart und eine in München, Oberhaching. Und dort haben wir jeweilige Bundestrainer, die mit den besten Spielerinnen der Region trainieren. Und das auf Kosten des Deutschen Tennisbundes. Das haben nicht viele andere Länder. Das ist die Frage, wer sind die Bundestrainer? Wer ist unter 18, 16, 14, 12? Das ist auch eine Diskussion. Weil auch sie müssen sich stetig verbessern, sich anpassen an das Welttennis, an internationales Tennis. Und dann ist auch irgendwann die Entscheidung des Jugendlichen, wie viel will er für Tennis Zeit investieren, will er von der Schule mit 16 wieder Abitur machen, mit 18 wieder studieren und Tennis spielen. Also es gibt für alles Möglichkeiten. Aber ich glaube, der Deutsche Tennisbund hat Strukturen geschaffen in den letzten Jahren, die es möglich machen für deutsche Jugendliche, wirklich sich sportlich zu verbessern. Also das Argument, wir haben keine guten Trainingsmöglichkeiten, das zählt nicht mehr.
Können Sie Ihre Beziehung zu Sverdlov noch ein bisschen genauer erläutern? Und was sind Ihre nächsten Pläne, Ziele? Und was macht ihn so stark?
Ja, da fange ich einfach mal seinen Bruder an. Weil ich habe Micha Zverev im Mercedes-Benz Junior-Team vor 15 Jahren gesichtet und gefördert und über Jahre. Und dann hat mir sein Vater immer gesagt, also Micha ist wirklich gut, aber viel besser ist der kleine Junge da hinten. Da war der 5. Da habe ich Sascha Zverev zum ersten Mal gesehen. Dann habe ich gesagt, jetzt bin auch Vater, ich bin stolz auf den Jungen, aber jetzt lass mal den Micha. Und so, nee, aber der Sascha, der ist gut. Und jetzt nach vorne gesprochen, fast forward, hatte der Vater recht. Ich fies gegen Micha, auch Nummer 30 der Welt, auch ein Weltklasse-Spieler. Aber der Junge ist schon ein Diamant und wir können stolz sein, dass wir ihn haben. Ist der beste 20-jährige Spieler der Welt. Aber die Positionen vor ihm sind eben belegt. Wir sprachen über Roger, über Rafa, über André, das sind alles absolute Superstars. Da schnell vorbeizukommen, ist eben schwierig. Deswegen der Anschein, dass er jetzt nicht weiter in dieser Geschwindigkeit nach oben kommt, ja, jetzt sagt man dem Roger, soll verlieren morgen, dann geht's wieder. Also, das sind die Gründe, aber es ist eine Frage der Zeit. Irgendwann wird Sascha diese Entwicklung zu Ende bringen, irgendwann wird er erfahrener und irgendwann werden die anderen eben auch dann nicht mehr Tennis spielen. Also das ist aber eine Generation. Also es gibt viele 20, 21-Jährige, 22-Jährige, die an die Tür klopfen. Der Beste von allen ist Sascha Zverev, aber die anderen sind nicht weiter hinter. Also wenn man den jungen Südkoreaner in Melbourne gesehen hat, Zhang, Kachanov ist 22, Rublev ist 19, Shapovalov, Kyrgios, Team, das sind alle Spieler, die sind in der Position, eben den nächsten Schritt zu machen. Und das ist eine spannende Zeit, wenn man eben, sag mal, die Superstars gegen die kommende Generation sieht. Das ist immer die schönste Zeit in jedem Sport und deswegen ist es für mich eine Frage der Zeit.
Dirk. Eine Frage nochmal zu Sascha. Klar, Sie hatten jetzt die letzten Tage schon ausgeschlossen, sein neuer Trainer zu werden, nachdem er sich von Ferrero getrennt hat. Erste Frage ist, krabbelt es nicht doch irgendwo in den Fingern, so Rohdiamanten irgendwann zu übernehmen? Und die zweite Frage ist, wenn nicht, dann haben Sie auch einen Plan für ihn oder einen Tipp, dann wer Trainer werden könnte?
Einer der Gründe, warum die Familie Zverev ein Vertrauensverhältnis mir gegenüber hat, ist, indem ich nicht alles ausplappere, ne? Was die Pläne sind. Aber ich kümmere mich sportlich schon seit Jahren in unregelmäßigen Abständen. Also es gab immer Situationen, da haben wir Trainingseinheiten miteinander gemacht. Und er hat mich gefragt, über die Rückhand, über den Aufschlag, über die Planung. Das ist nach wie vor der Fall. Heute in einer Position, wo ich das sogar muss. Kopf quasi des Herrentennis. Es ist meine Aufgabe, mich um unseren Besten zu kümmern. Das mache ich gerne. Jede Woche mit ihm zu reisen, auf dem Platz zu stehen, alles zu organisieren. Nein, danke. Aber meine Rolle, die ich heute habe, nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen, gerne.
Hängt das damit auch zusammen, dass Sie einen sehr guten Job bei Hochschul machen? Weil
das kann man dann. Das müssen Sie beurteilen.
Dass das auch so viel Spaß für Sie macht.
Ich bin beschäftigt und mir machen meine Aufgaben Spaß. Und es ist auch immer, es ist Tennis, aber in verschiedenen Rollen, verschiedenen Funktionen. Das macht mich auch unabhängiger, auch mal was zu sagen, was vielleicht nicht immer populär ist oder ankommt. Aber wenn ich es eben so sehe, dann muss ich sagen, ich kann auch so mit Sascha anders reden, weil ich frei bin. Ich sage ihm, wenn er heute schlecht spielt, sei er schlecht gespielt. Und nicht, der andere war besser, das sage ich dann nicht. Und ich glaube, er profitiert auch mehr davon, wenn ich diese Rolle noch so lange wie möglich habe.
Jetzt hier, Christian.
Sie haben vorher gesprochen von Spielern, die oben anklopfen oder ganz oben anklopfen. Wie sieht es denn bei Dominik Thiem aus? Was fehlt dem noch?
Also er ist aus Österreich.
Ja. Danke. Was fehlt dem noch? Oder was muss er machen?
Ja, ist immer, also, ich verstehe Ihre Frage, aber die Antwort ist, wer steht denn vor ihm? Ist ja nicht, was Dominik fehlt, sondern was haben die anderen? Wir reden vom besten Spieler aller Zeiten, der steht vor ihm. Wir reden vom zweitbesten Spieler aller Zeiten. Also das ist einfach besetzt. Das ist eine ungünstige Zeit, heute Weltklasse zu spielen, weil du leider mit Roger und Rafa und normalerweise Andy Novak einfach unglaubliche Spieler hast. Und das ist oft der Grund, warum man da nicht weiterkommt. Mhm. Wo steht Dominik? 6, 7?
Mhm. Das
war so schlecht ist das. Nein, einfach auch sich versuchen zu verbessern. Auch die vor ihm stehen, die spielen heute besser als vor 5 Jahren. Ja, man muss sich stetig verbessern und die Schwächen, die man hat, vielleicht auskurieren und einfach neue Wege suchen, sich zu verbessern, weil die Gegner machen es auch. Und das ist der Grund, also nicht, was er nicht hat, sondern was haben die anderen mehr. Und das ist die Frage, die er sich stellen muss.
Gibt es aber irgendwas, wo Sie sagen, das begeistert mich Dominik?
Also er ist ein sehr leidenschaftlicher Spieler. Also das kann man nicht lernen. Also er lebt Tennis, er liebt Tennis. Er ist ein Wettkämpfer. Das macht ihn so schwer zu spielen, gerade auf Sand oder langsamer Belegung. Also das eine wichtige Eigenschaft ist. Ja, klar kann er den Aufschlag verbessern, logisch. Klar kann er die Rückhand verbessern, aber er kann stolz auf das sein, was er hat.
Martin?
Fällt denn Ihr Fazit so nach den ersten Monaten jetzt in dem neuen Amt beim DTB aus? Irgendwas, was Sie überrascht hat, irgendwas, was komplett neu war, wo Sie sich vielleicht auch selber einfühlen mussten? Oder wie seht ihr das so?
Ja, erstmal bin ich froh, dass mein mein Engagement, also vor allem von den Spielern, so positiv aufgenommen wurde, weil ohne die geht es nicht. Die Strukturen im deutschen Tennisbund sind nicht leicht zu verstehen und bin immer noch dabei, ja, das also ganz zu, also mit den Verbandsstrukturen und wie das zusammen dann hängt mit den nationalen Stützpunkten, also das ist nicht ganz einfach, aber wir haben gute Voraussetzungen geschaffen, das heißt nicht wir, sondern eben da meine Vorgänger, ein Hordorf, ein Eberhard, eine Barbara Rittner, die haben gute Arbeit geleistet und da fällt es mir nicht mehr schwer, jetzt in meinem Bereich einfach Verantwortung zu übernehmen. Ich unterhalte mich heute mehr mit den Trainern als mit den Spielern, weil ich natürlich eine eigene Sichtweise auf Tennis habe, auf internationales Tennis. Die ist geprägt von meiner Karriere und die ist geprägt mit den Jahren mit Djokovic und eben immer noch in der Umkleidekabine zu sein. Wenn sich ein Federer gerade warm macht, dann sehe ich, muss ich nicht im Fernsehen gucken, das sehe ich live. Das sehen viele Bundestrainer eben nicht. Und ich habe meinen Job nicht aus den Büchern gelernt, sondern weil ich immer da war, wo Tennis gespielt wurde. Und das geht nicht immer Hand in Hand mit was in den Büchern über den Top-Sport steht. Und da haben wir also rege Diskussionen.
Sie haben eben noch die tollen Leistungen im Davis Cup gelobt. Jetzt hat David Haggerty gestern bekannt gegeben, dass er das reformieren möchte. Das World Cup of Tennis Ende des Jahres in Asien, also damit das Aus des Davis Cup. Was denken Sie darüber?
Also grundsätzlich ist es gut, dass wir über eine Erneuerung des Davis Cups vom März sprechen. Weil es ist zwar der wichtigste Mannschaftswettbewerb im Tennis und der älteste, und der mit der größten Bedeutung, aber er ist ein bisschen verstaubt und wir müssen Veränderungen finden. Das aktuelle Format eben über 4 Spiele, wenn man das Finale erreicht, ist zeitlich, sportlich kaum noch zu machen, zumindest nicht für einen Weltklasse-Spieler jedes Jahr. Da ist es gut, dass man ein neues Format gefunden hat, Beispiel Lever Cup. Beispiel Nations Cup von der ATP. Es gibt sag mal, viele neue Ideen, Tennis zu nutzen, um sag mal, in ein neues Format zu pressen. Gut ist, dass die ITF das sich auch so überlegt hat und jetzt ein neues Format über eine Woche oder 10 Tage kreieren möchte. Ich habe das jetzt auch gestern oder heute Morgen gelesen, muss man sehen, ob das wirklich jetzt in Stein gemeißelt ist oder ob das eine Idee ist. Ich glaube, es wird von den Spielern befürwortet, dass das alles über eine Woche oder 10 Tage geht. Da muss man diskutieren, muss das dann immer in der Halle stattfinden, kann das auch mal auf Sand stattfinden oder mal auf Rasen, also das würde ich befürworten. Aber diesen Mannschaftswettbewerb über 10 Tage jedes Jahr halte ich für positiv.
Auch in Asien, der Zweck ist von vielleicht, weil solche, das macht ja gerade vielleicht den Reiz aus, in Ländern, wenn da so ein Hexenkessel entsteht, wenn man einen Heimvorteil nutzen kann, dann ist es halt.
Haben Sie recht, da müssen Sie mal alle Spieler fragen, ob die das auch so sehen. Ne? Ja.
Melanie? Sie hatten vorhin schon gesagt, dass Federer für Sie derzeit der größte Sportstar ist, den die Welt hat. Außerhalb seiner Erfolge, die ja unbestritten groß sind, was macht ihn Ihrer Meinung nach dazu? Weil er ist ja jetzt zum Beispiel nicht der extrovertierte Typ, aber was macht ihn so groß?
Ich glaube schon, dass er emotional sehr extrovertiert ist und wie er sich nach seinem Australian Open Sieg gefreut hat oder in Rotterdam. Das ist außergewöhnlich. Nach so vielen Erfolgen ist das nicht normal. Dass er immer noch hungrig ist, Tennis zu spielen. Ich glaube, das zeichnet ihn am meisten aus. Dass er auch realisiert, dass er eine Verantwortung gegenüber seiner Fangemeinde hat. Ich habe das schon mal mit den ganzen Sprachen angesprochen, also der macht das wirklich in jeder Sprache, dass er sich Zeit nimmt in seinen Trainingseinheiten, immer noch danach für die Fans, das machen nicht alle Sportler, und dass er einfach ein Vollblutsportler ist und man ihm das glaubt, man erkennt, dass man mit ihm immer noch mitfiebert, obwohl er so viel schon gewonnen hat, das ist also eine Qualität, es ist außergewöhnlich. Also wenn sie Gegner sind, würden sie sagen, also das ist doch kein Gentleman. Also deswegen, er ist auch Wettkämpfer, also er will gewinnen. Er macht doch all das, was man tun muss, um zu gewinnen. Anderes geht es auch nicht. Also mit den Fans schon, aber nicht als, als Spieler. Wir können stundenlang uns über Roger, also das, sowas, so einen gibt es nicht wieder. Das ist ungewöhnlich, dass seit 15 Jahren, dass wir ihn so alle erleben. Das ist, wir können froh sein und unseren Kindern mal erzählen, da gab es mal einen, der hat das alles anders gemacht wie alle anderen. Sagen Sie ihm das nicht heute.
Wie lange kann er noch dieses Top-Niveau halten? Wird er mit 40 noch so stark sein? Weil er ist ja kaum verletzt, wenn man jetzt dann da sieht.
Das ist die Frage, das ist die Frage. Er hat ein körperschonendes Spiel. Er gewinnt sehr schnell. Er hat vermeintlich ein einfaches Spiel. Und er ist nicht wirklich verletzt. Also er passt auf seinen Körper auf. Also warum soll das auch nicht mit 37 und 38 und 39 funktionieren? Auf der anderen Seite schläft die Konkurrenz natürlich auch nicht. Das heißt, wenn er längere Matches hat, wenn er häufiger verliert, muss er sich die Frage irgendwann stellen, lohnt sich das Ganze noch? Macht das Spaß? Momentan glaube ich, dass das noch länger andauern wird. Also, dass er diese Erfolge noch länger haben wird.
Ja, und wir hatten letzte Woche eine Redaktion-Diskussion gehabt wegen Roger Federer, der im Training öfter verliert, als wie er gewinnt auf dem Platz. Hat das bei ihm so ein bisschen Prinzip auch, dass er auch in den Matches dann auf dem Platz, wenn es um alles geht, den ersten Satz vielleicht verliert, sich den Gegner ausguckt und dann die Schwächen drauf geben?
Also Trainingsweltmeister gibt es genügend, wie wir alle wissen. Also die wirklich Großen verlieren meistens im Training, aber trainieren das, was sie trainieren müssen, und ob man dann 6-4 gewinnt oder verliert, ist nicht so wichtig. Es ist dieses Gesamtpaket, also das er herausgefunden hat für sich, wie es am besten zu trainieren ist, in der Vorbereitung mit seinem Interventionstrainer. Man unterschätzt auch immer, wie fit er ist. Also der redet nicht drüber, aber also man wird nicht fit, wenn man nicht trainiert, das will ich betonen. Aber er hat eben für sich eine Art und Weise gefunden, wie eben Nadal und Djokovic auch. Und ich sehe keinen Grund, warum das jetzt bald aufhören sollte.
Könnte das eventuell auch mal eine Idee sein? Du hast dich sehr von Anfang an bei L'Oréal engagiert, dass er dann mal in die Academy kommt?
Also, dass die Anfrage steht, ist also außer Frage. Ich glaube, der hat einige Anfragen, wo er sich denn beteiligt. Ich meine, er hat dreimal drin gewonnen, ne, glaube ich, dreimal. Dass er auch, wenn er kann, immer hier ist, das zeigt auch seine Wertschätzung gegenüber L'Oréal, gegenüber uns, das ist gut. Also, gerne. Ne?
So, noch 3 Minuten.
Vielleicht dann auch eine Frage zum Damentennis. Serena Williams ist ja auch heute Abend nominiert. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Ja, für mich, Damentennis hat ja nicht den Dominator wie jetzt im Herrentennis. Roger. Wäre sie auch eine würdige Preisträgerin
heute Abend? Ja, also würde Serena Williams jetzt hier sein, die wird ihm das andere sagen. Ne? Also sie war schon die dominante Spielerin im letzten Jahrzehnt. Natürlich muss man da Kerber erwähnen, die wirklich ein Jahr lang besser war als sie. Und ja, auch ein Phänomen. Also die Rolle von Serena Williams im Frauensport überhaupt, natürlich aufgrund ihrer Herkunft, eine ganz, ganz wichtige Rolle für Frauen auf der ganzen Welt. Deswegen auch da könnte ich über den grünen Klee loben, was sie geleistet hat. Und die wird auch jetzt in Frage der Zeit wieder Top-Tennis spielen, sei sie motiviert. Und vielleicht dieses Jahr wieder am Grand Slam Turnier gewinnen. Also ich wäre nicht überrascht. Stellen Sie mal dann die Schlagzeile vor. Ne? Also mit Serena und mit Roger, da haben wir schon zwei ganz außergewöhnliche Spielerinnen und Spieler. Und also dem Tennissport geht es gerade sehr gut.
Wenn ich anders zu Tennis noch fragen wollte, ich hatte noch eine andere Frage. Letztes Jahr an dieser Stelle saßen Sie hier und haben ein anderes Thema auch von sich aus angesprochen, nämlich dass Ihnen aufgefallen war, dass es immer mehr nationalistische Tendenzen in Europa gibt und wieder mehr Rassismus, und dass Sie auch persönlich da besorgt sind, auch aufgrund Ihrer Familie. Jetzt hat es ja auch einen Zwischenfall gegeben, wo Sie auch persönlich dann als Familie betroffen waren. Wie sehr hat Sie das getroffen und wie gehen Sie damit um?
Um nicht zu viel aus meinem Privaten zu sprechen, habe ich letztes Jahr was angesprochen, was schon lange passiert. Ich auch damit konfrontiert wurde, und so langsam bekommt es auch die Öffentlichkeit mit. Unsere Rolle in L'Oréal ist auch darüber zu sprechen, dass wir, das ist auch der Mittel und Zweck von Sport als Kommunikationsvehikel, eben auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Wir sind keine politische Organisation, wir sind Sportler, also eine Gruppe von Sportlern, sportbegeisterten Menschen. Umso wichtiger, dass wir solche Veranstaltungen wie den Laureus Award eben haben, um darüber sprechen zu können und zu dürfen. Sie werden auch sehen heute Abend bei den Gewinnern und Gewinnern, also jede Rasse, jede Religion, jede Hautfarbe ist vertreten, weil der Sport das eben frei macht. Und das ist die Botschaft an die Welt oder an die Jugendlichen, dass man unabhängig von Religion und Hautfarbe und Geschlecht, dass man durch den Sport einfach bis auf die Bühne von Laureus schaffen kann.
Sie beschäftigen sich auch sehr viel mit US-Sport. Da gibt es ja sehr aktive Sportler, die sich politisch einmischen. LeBron James, Kaepernick, diese Kniegeschichte bei der US-Hymne, bei NFL-Spielen. Ja. Müssen deutsche Sportler da nicht viel aktiver werden? Es gibt Fußballer, die kennt jedes Kind, aber die sagen nie einen Ton. Ja. Ist da Ihre Meinung zu?
Ja, also ich lang mir da an die eigene Nase. Ich habe immer schon sehr viel darüber gesprochen. Früher hat man gesagt, es konzentriert aufs Tennis. Mittlerweile versteht man das, glaube ich, besser. Dass ich das sehr früh etwas angesprochen habe. Ich würde es mir wünschen, Fußball ist unser größter Sport, ist unser Lieblingssport. Eben wenn Nationalspieler, wenn auch Vereine das unterstützen würden, wenn ihre Nationalspieler oder Führungsspieler auch mal was anderes sagen, als das war jetzt kein Abseits oder das Spiel hat 93 Minuten. Also ich würde mir das wünschen. Warum? Weil sie einfach Menschen auf sich hören, Jugendliche auf sich hören und sie einfach mündige Menschen sind und eine Meinung haben müssen. Das würde unserem Sport gut tun. Ist das immer so gewollt vom Fußballpräsident? Das weiß ich nicht. Oder von den Sponsoren? Da muss sich der Spieler auch, sag mal, ausbilden, dass das Sinn macht, was er sagt. Aber schön wäre es, weil eben die spannende amerikanische Sportart an oder auch andere Länder. Das ist eigentlich Alltag in anderen Ländern.
Gut. Dann vielen Dank.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hier ist nochmal Kevin Scheuren und die Laureus Berichterstattung für die Laureus World Sports Awards 2018. Habe ich euch zu viel versprochen? Also wirklich eine sehr interessante Medienrunde mit Boris Becker. Ich finde, sehr viele Einblicke bekommen. Er ist ja auch sehr ehrlich, was das angeht, sehr offen und sagt auch, was er denkt. Und ich glaube, das macht das Ganze auch so interessant für euch. Unsere Tennissendung Chip and Charge ist natürlich für euch in Sachen Tennis immer dabei. Andreas Dies, Philipp Joubert und alle anderen, die sich dort beteiligen, freuen sich auf euch, freuen sich darauf, wenn ihr Chip and Charge, so wie allen anderen Podcasts hier auf meinsportradio.de, natürlich eine 5-Sterne-Rezension bei Twitter gebt. Bleibt auf meinsportradio.de/Laureus auf jeden Fall immer mit den Augen drauf, mit den Ohren natürlich auch, denn es wird noch einige weitere Laureus-Takes, noch einige weitere Laureus-Podcasts geben, die sich um die Laureus World Sports Awards 2018 kümmern. Aber wir schauen natürlich jetzt auch schon in die Zukunft. Wir hoffen, dass wir euch über das ganze Jahr verteilt mal zeigen können, was macht die Laureus Sport for Good Foundation eigentlich. Und da sind wir im regen Austausch und versuchen euch die Aktionen zu zeigen, mit Botschaftern zu sprechen. Und Laureus und meinsportradio.de, das könnte was richtig Gutes werden. Deswegen bleibt da auf jeden Fall auch uns gewogen. meinsportradio.de/Laureus, abonniert den Laureus-Feed. Rezensiert unsere Podcasts bei iTunes, bleibt uns treu, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer, immer auf meinsportradio zu finden. Wir hören uns wieder, mein Name ist Kevin Scheuren, bis dann, tschüss.
Batman hat Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit.
Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.